Meine Mama fährt jedes Jahr in die Türkei für 2 Monate. Und diese 2 Monate verbringt sie, sie geht in der Früh, weil es ist in der Früh noch kühler ist, zum Mittag zum Grab, wo mein Bruder mit meinem Vater begraben ist. Und sie kommt dann. Und in der Türkei sind die Gräber nicht so in Reihen, ist ein bisschen durcheinander. Aber du musst sehen, wie sie mit der Gießkanne, mit den Blumen. Und wenn ich unten bin, ich und meine Tochter, du musst vorstellen, meine Tochter trägt die Erde aufs Grab ihres Onkels und wir pflegen sie, wir pflanzen Blumen ein. Und meine Mama steht dort und sagt, die Tränen, die sie hat, wir haben bei uns, also wir sind, da ich ja Kurdin bin, wir haben Klagelieder. Und meine Mama singt diese Klagelieder, sie beschreibt das Leben ihres Sohnes, das Leben der Verstorbenen. Und auch wenn niemand, zum Beispiel, wir waren letztens bei einem Begräbnis und die Mama hat, wo dann 2, 3 Frauen zusammensitzen und alle die Frauen und eine dieser Klagelieder singt, das ist die Mama, die viele Türkinnen, die auch bei diesem Begräbnis waren, die verstehen zum Beispiel kein Kurdisch. Aber auch wenn man die Sprache nicht versteht, meine Freundin, die ist neben mir gesessen und ich hab mich umgedreht und die hat geweint. Sag ich, du verstehst ja nicht. Sagt sie, oh ja, ich verstehe die Sprache des Traurigseins, der Trauer. Und ich meine, meine Mama ist eine sehr starke Frau. Sie hat uns und unterstützt uns heute noch und sie ist jetzt 73, hat eine Krebserkrankung hinter sich. Sie hat mehrere Erkrankungen auch noch danach gehabt, aber sie ist trotzdem, sie sagt immer zu mir, ich muss stark sein für meine anderen Kinder, aber ich vergesse meinen Sohn nicht. Und ihre Lieder sind ein Teil ihres Lebens, was sie uns auch erklärt und wo sie ihn um sein verlorenes Leben besingt. Und vielleicht mag es für Europäer unverständlich sein. Es kann ja sein, ist ja auch klar, wenn man das nicht kennt, aber es ist auch ein Teil unserer Kultur und ein Teil unserer Kultur, die wir hier nach Europa getragen haben. Aber wenn ein Europäer zu mir sagt, du bist kein Europäer, du bist ein Türke, ein Kurde, du bist ein Araber, du bist ein das, aber mich trotz meines Willens, nur weil ich ein bisschen anders bin, eine andere Kultur habe, nicht zulasse zu leben. Ich meine, ich weiß, politisch ist es auch nicht korrekt, aber wir müssen trotzdem, denke ich, was dafür tun. Und meine Hoffnung ist, dass wir sitzen hier. Verschiedene Denkweise, verschiedene Hautfarbe, verschiedene Kultur. Aber wir können an diesem Tisch sitzen, wir können was teilen. Und wenn wir es im Kleinen schaffen, warum sollten wir es nicht im Großen machbar sein? Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Und ich hätte mir gewünscht, dass Binali gelebt hätte. Bei uns ist es nicht üblich, dass man jemanden im Sarg begraben lässt. Man wickelt ihn in Tücher ein und gibt ihn, also wir kommen von der Erde, wir gehen zur Erde zurück. Aber meine Angst, meine Trauer, dass er ist auf der Erde gelegen. Man hat ihn dort auf dieser Erde auf den Asphalt fallen lassen. Man hat ihn nicht hochgehoben, man hat ihn nicht die Hand unter seinen Kopf gelegt und gesagt, hey Binali, ich habe ihn nicht aus dem Sarg rausnehmen, ich habe das auspolstern lassen, ich habe Polster hinlegen lassen, ich habe eine Decke ihm mitgegeben, weil ich das nicht ertragen habe können, dass er wieder auf dieser nackten Erde liegt. Und wir haben sogar einen Bräutigamsanzug mit ins Grab hineingelegt, weil er all das nicht gelebt hat. All das Leben, was vor ihm hätte sein können. Und ich glaube, jemanden, Und ich meine, die Ärzte, die ich gesprochen habe, sie haben gesagt, man kann mit dieser Krankheit leben, man kann damit eine Familie gründen, man kann damit ein gutes Leben führen. Und das ist ihm genommen worden. Aber natürlich ist auch ein Teil unseres Lebens dadurch genommen worden. Das sollten wir anprangern, weil damit morgen keinem anderen es geschieht. Heute war es mein Bruder, morgen kann es dein Bruder gewesen sein. Das zu vermeiden und das zu unterlassen, das nicht mehr machbar zu machen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass diese Menschen, die diesen Beruf als Polizist ergreifen, dass sie sehen, dass das Gegenüber nicht ihr Feind ist, dass es ein Mensch ist.
I just want to add that her first statement ended well. She made a very clear statement there and declared that these police officers are just simply people who don't love humans. They don't have respect for humans. In my opinion, I think yes, they don't love humans, they don't have respect for humans. They only take care of themselves. And the institution that guides them have given them the privilege to think like this. Now we can see with the coronavirus that is really our biggest problem now affects everybody. Since January, I have not heard of any gun violence. The police has not killed anybody because everyone is scared for their own lives. Now it concerns everybody. So people are really taking measures that will keep them alive. They are not bothered about killing somebody else, another person's son or daughter. They're just trying to stay alive. For me, I think what we should do concerning police violence has been going on since. But the initiative we take is not loud enough. And the ones that are loud don't get enough support. When we see them, we rather look the other way. So, in contrast, we already know it's a collective action that will bring this to a halt, but we ourselves don't do enough. So, sitting here today, despite the warning, banning all gathering indoor, whether there are many people involved or not, I think it's already one of the things we need to get ourselves started in that direction. For me, coming here today is really a big deal because why? This message has to go out. Someone has to do it. We must not continually give excuses to be lazy. We know we are lazy, but let's try get out of this lazy zone because we have privileges to do something for those that cannot do anything for themselves. Those that are victims today, those that will be victims tomorrow. We need information, we need guidelines, we need encouragement, we need to empower ourselves. Solidarity for me is not really when you are in difficulty, when you are in pain, me coming to console you, me coming to empower you. Solidarity starts when you think of somebody in pain that you don't see and start to act. For that individual, you don't even know exists or going through anything. So this should be the bridge that connects us with those that are less privileged. I really appreciate that she came up with this incident that happened so many years ago, so we can relieve the pain her family went through in this moment. If she doesn't come here today, who else do we find to talk about the extent police brutality can go? A few years ago, I also went on the street to demonstrate against a life of a black guy that was taken. I never knew him before, but knowing that once a life ends in the hands of the police unjustly, they will do everything to cover it up. Knowing that they don't like us as an individual because we are not the 1% that governs the others. We are just commoners. Knowing that if you don't have a voice, everything that concerns you comes in afterthought. Because the first thought is just bury it. The afterthought is when they realize, hey, he's not letting go. So what do we do now? Oh, he is connected. He has a very strong lawyer. So what do we do? So for us not to be in that afterthought, we should rethink how we negotiate before and after they commit the crime they pretend to be protecting us from. They are committing the crime against us. So if we go on in this form that we are right now, we will not reach anywhere. I think for the benefit of those that have the same initiative in mind and would want to do something in this regard, it is better, no matter how little your input is, speak up, share something. You never know whom you are teaching how to handle issues. Police brutality is not just the single problem that we have. It's just 1% of every big problem that we face as individuals, as migrants, as human beings in general. But when we have privilege, that's when we become lazy. When we don't have privilege, we work more to be privileged to reach somewhere, to gain something, to acquire something. We always want to be privileged to know people, to have connections, to have power, to have money, to have everything. But once that privilege shows us some love, we become lazy. I know there are a lot of lazy geniuses out there, but how do we activate them? Because whatever they have to give, we go a long way in solving a lot of issues. But if we don't activate them, we will not get anything.
Yeah, thanks. I think you touched on something that I think it would be really good also to further like elaborate on. And I think it's the whole aspect of like also the way of privilege and how it can be used. So because as you said, this whole way of like having privilege and being lazy, and who is your friend when you start to talk about the itchy questions, right? And also when it comes just at the beginning, you said like what kind of initiatives get the attention, get the funding, get the support, and what are the kind of like that are left behind. And I think a lot about it also in the whole context of Austria. I mean, why wasn't there any like different left groups that took up your case and helped you out? And what are the ways of we should, we as a collective big sibling should try to intervene and talk about like privilege in very wide spaces?
Wie kommen die dann, so wie du gesagt hast, wie der Polizist zieht dich, stempelt dich ab und behandelt dich wie einen anderen Ton? Wie kann ich das, oder ich erlebe es beruflich zum Beispiel, wenn manche Ärzte zu der türkischen Patientin, du kommen, du gehen, sagen, oder du machen, du wo haben Schmerzen. Und denke immer, Entschuldigung, ich meine, ich stehe daneben oder ich bin nicht dabei, aber einfach mal normal fragen. Guten Tag. Was gibt's? Es sind natürlich nicht alle so, aber es gibt immer wieder solche Sachen. Das ist im Leben, denke ich, ein Teil, wo wir das nicht, wenn wir es heute nicht gelernt haben, morgen niemals lernen werden. Und
ja, ich denke halt, was schon bedeutsam ist, ist die, also was du eben gesagt hast auf der einen Seite ist, wer wird als normal und wer wird als anders gelesen? Und das, was sich dann so durchzieht, ist ja auch, was polizeiliche Praxis erlaubt und legitimiert, dass sie bestimmte Kinder schon ihr Kindesalter abschreiben und sie dann am Gürtel anhalten und sie nach ihrem Ausweis fragen.
Ja.
Und ich denke, da ist es zum Beispiel, ich kann hingehen und mich als Zeugin anbieten und sagen, oder ich beobachte diese Situation oder ich kann mich in diesen Gegenden aufhalten und weiß, dass aufgrund, weil ich eine weiße Frau bin und auch noch auf eine Bildungsform sprechen kann, eine bestimmte Schutzform einfach habe. So das Gleiche können sie mit mir nicht machen.
Ja.
Und ich denke, das ist schon so ein Aspekt, wo wir auch als Big Sibling aufmerksam machen wollen und sagen, mobilisiert diese Privilegien, ihr könnt sie auch nutzen, um kritisch, also weiße Menschen können das auch nutzen, um eine kritische Zivilgesellschaft so zu bilden und zu sagen, okay, wir beobachten. Das können, aber das heißt jetzt nicht so, dass weiße Menschen die Helferinnen sind, das nicht, aber so einfach auch zu bewusst zu sein, was für Handlungsstrategien, was für Verantwortung habe ich auch dadurch, dass ich dieses Privileg, ich finde, für mich kommt Privileg sehr stark mit dieser Verantwortungsrolle mit, wie du das eben gesagt hast, bekomm nicht faul, so, sondern sei dir, check your privilege und denk, was dir deine Geschichte als Verantwortung mitgegeben hat.
Yeah, I think we don't have to look it just as one topic, because these privileges are in different levels. Skin color, nationality, education, popularity, qualification, you know, they are there. And when you come to day-to-day engagement, what you do daily and people you meet daily, then you also have to see that in every sector, there are people that are mostly likable, popular, maybe because of their charm, maybe because they are rich or they have potentials, you know. So this struggle is not sponsored by the government, it's not sponsored by anyone. Every initiative try in their own small way to make a meaningful impact in order to get attention of the government, in order to change something in the society. since I have been in Vienna, I have seen that work.
Mm-hmm.
Because the time I came to this country, they would do what they call a stop and frisk. Like, two black guys cannot just be walking in the street. This is abnormal.
Mm-hmm.
They just park their car, stop us. It happened to me a few times. Hands up, check all your body. Some friends told me they had to pull their trousers down, strip them naked. So today, Vienna, things like that don't happen anymore. Why? I believe it is because there were initiatives, newspaper articles, radio programs, and stuff like that that spoke bitterly about it. And this changed the mind of the government. Let's just say government, because it is one sector of the government. It's really difficult for us to assume that talking in private spaces will change anything. We have to document and share, like you guys are doing right now. We have to also let other initiatives know. It is not by big names. It is not by how many people are involved in promoting the agenda. It is as precisely and loud as you can make it sound. So one of the few things we are doing on this table is letting people know when their family member become victim of police violence, they should know what to do. She has spoken about her family, what they did, and how far they were able to go. In future, we will have a lot of other statements that we need to put this information out. We don't know. That son of a racist, what do you call the Nazis, might be the one that will come home tomorrow and say, "Ah, Papa, all the things you have told me about people is wrong." Just look how open young children of today are. Do you think there will be Nazis, so many in our society in the next 10, 20 years? I don't think. Because when we talk about globalization, we are just looking at the other way, like what the government tell us every day on daily news. They talk about economy, they talk about science discovery, blah, blah, blah. There are so many little things that matter to us as humans they don't talk about. All my years in Europe, I don't think I have ever been appreciated as a black man than right now. Why? The young ones have access, or rather privilege, to see the world with their own eyes, not what their parents told them or what their teachers teach them in school. They can see through MTV. They can see through Netflix, YouTube. No restriction anymore. I met a young boy, 13 years old. He speaks like an American. English, perfect. He didn't learn from school, but from YouTube. I didn't teach my children English at home. They also learned from YouTube. So this step-by-step influence will make us a bigger left community if our messages are able to reach them. I think we are the ones losing right now. We are the ones losing.
Yeah, thank you. I think we should start wrap it up.
Ich habe einen Teil verstanden, aber ja. Mach, frag keine Frage.
Nein, ich fasse schnell auf Deutsch zusammen und dann kommen wir so zum Ende. Weil ich,
ja.
So, ja, es wird ein bisschen klar. Okay, weil es sehr viele unterschiedliche Themen, also zum einen eben dieser ganze Aspekt, wie sich der Staat selber darstellt und, und so, das Sozialrecht und dann...
Seinen Argumenten auch zusprechen,
ja.
Vielen.
Ja. Oh, und es nichtsdestotrotz weiterhin zu Racial Profiling, obwohl es die Leute nicht glauben, weil es auf der einen Seite viele Initiativen dagegen gab und es so ein falsches Bewusstsein geschaffen hat, aber es nichtsdestotrotz stattfindet. Dann die Hoffnung, dass eben die neue Generation eine Veränderung mit sich bringt, weil sie mehr Medien ausgesetzt sind, mehr Sachen sehen, die die Generation davor nicht gesehen hat. Und als Beispiel halt das... dass seine Kinder viele Sprachen, also Englisch, perfekt
sehr
auf
gut,
YouTube gelernt haben und er eben basierend auf der eigenen Erfahrung, dass er als ein schwarzer Mann in Österreich noch nie so oder sich besser oder wohler gefühlt hat als jetzt oder anerkannter gefühlt hat als jetzt. Also so eine Art Verbesserung von der jüngeren
Generation. Eine leise Veränderung.
Aber gleichzeitig ist es kein fertiger Kampf, sondern es gibt immer noch die andere Seite. We are already running a little bit late.
So, ja, einen Schlusssatz vielleicht.
Dann also zum Schluss unseres heutigen Tages. Was ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das gerade zu Ende bringen soll. Entschuldigung. Na also vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um herzukommen und mit uns eure Erfahrung, euer Wissen geteilt habt. Was sind denn eigentlich so eure Erwartungen in die nächste Zeit? Was sind eure Sachen, wo ihr sagt, also das sind die Handlungen, die in nächster Zeit gesetzt werden sollten?
I believe in continuous process. If we know we can't go out in violence against these people in uniform, I think we can do it as we are doing it right now, or in demonstrations and every other public event where your voice can be heard. What I expect in the nearest future is to encourage myself to be more active. And if there is anything that comes to my mind to share with you guys, I think I should be able to make an audio recording to and send to you.
Thank
you. Maybe for whatever purpose. It could be that just to make you guys think of how best I can apply myself in service to the people I think I owe this service to. I also need help because it is by your help I am sitting here and speaking out. I didn't just come here myself, it is by your doing. So if you didn't sit down together, you guys didn't meet and decide on what to do next, we wouldn't have this meeting right now. And whatever is coming out of this sitting, we enrich the society in general, even beyond our borders, because this stuff is going on the internet. So in the future, I will encourage myself, I will encourage you, and expect you to encourage me back. so the struggle will continue.
Mm.
We're in a fight. Thank you.
Thank you.
Ich glaube, die Zukunft, die wir unseren Kindern hinterlassen werden, hängt eigentlich von uns allen zusammen ab. Und der Wunsch, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, muss politisch, gesetzlich machbar sein, möglich sein und vor allem sollten wir im Vordergrund immer wieder nur darauf bedacht sein, dass wir Menschen sind, dass wir miteinander reden können, egal welche Sprache, welche Religion und welche Hautfarbe. Und ich mir wünsche, dass es einfach, dass wir Menschen uns nicht gegenseitig umbringen. Dass wir Menschen uns die Möglichkeit geben, zu leben und die Grenzen, die wir aufbauen, die inneren wie auch die äußeren, dass wir die abreißen können. Und ich denke, ich habe schon eingangs erwähnt, dass wir als Familie sehr viele Sachen, die wir gemacht haben, selbst gemacht haben, also aus eigener Initiative, weil ich selbst wirklich nicht wusste, dass es so viele, doch einige Initiativen gibt, so wie ihr, die das machen. Ich wünsche mir euch, eigentlich denke ich mir, es wäre cool, wenn es euch nicht geben würde, wenn die Menschheit so etwas nicht machen würde. Aber es gibt etwas und das sind ihr, also da möchte ich auch nochmal Danke sagen, dass sie aufsteht und mir die Möglichkeit gibt, heute hier das nicht vergessen werden, das nicht Gesagte, das nicht Gelebte noch einmal zu erzählen, den Namen noch einmal zu erwähnen. Und es ist wichtig, dass wir, auch wenn es nur im kleinen Kreis ist, aber unsere Stimme durch die Medien halt im Großen vielleicht nach außen hin tragen können und solche Sachen einfach für eine bessere Zukunft vermeiden können. Das ist mein großer Dank eigentlich, mein großer Wunsch an die Zukunft. Danke nochmals.
Ja, vielen, vielen Dank auch von unserer Seite, dass ihr heute hergekommen seid, euch die Zeit genommen habt und diese Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt habt, weil das ist genau das, das Nicht-Vergessen beinhaltet auch nicht die Kämpfe zu vergessen, die ausgetragen wurden,
ja,
und daraus zu lernen. Und wie du gesagt hast, du glaubst an Prozess und dass dieses Schritt für Schritt sich immer wieder zu fragen, in welche Richtung, für welche Zukunft, mit welchen Mitteln und auch dieses kollektive Miteinander zu arbeiten. Und das sind so wichtige Elemente, weil ich meine, was du gezeigt hast, so diese Liebe der Familie zueinander, wurde in diesem Moment zu einer Form von Widerstand gegen etwas so Mächtiges, was sich gegen euch gesetzt hat. So. Und da ist der Zusammenhalt das Wichtigste. Und es ist für uns als fast schon so eine Generation jünger ein bisschen, so eine Heraufschauen auf eine Legacy, die uns halt ihr gibt. Und das ist schon sehr... Ja, sehr viel Dankbarkeit, die wir da empfinden, von euch lernen zu können.
Hand in Hand wird das Leben, glaube ich, hoffentlich leichter.
Ja.